Herzlich willkommen zur 39. Folge von Time Out THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Und wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Hallo Jan-Philipp.
Moin Tamo.
Wir sind schon wieder im Handball-Hamsterrad angekommen, beziehungsweise noch nicht ganz richtig. Die Handball-Europameisterschaft ist Geschichte. Alle Welt redet über die Olympischen Spiele oder über den Super Bowl. Und wir müssen jetzt schon umschalten von der Europameisterschaft auf den Bundesliga- und European League-Alltag. Wie hast du denn die Europameisterschaft überstanden?
Die Europameisterschaft selbst ganz gut, jetzt schwächle ich ein bisschen. Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge, dass die saisonalen Krankheiten überall fleuchen und kreuchen, wo Kinder zu Hause sind. Und das trifft uns wahrscheinlich alle irgendwann. Die Europameisterschaft habe ich gut überstanden. War ein bisschen früher fertig als du. Habe mir nicht mehr das Finalwochenende gegönnt. Dementsprechend hatte ich zumindestens, entspannt wollte ich nicht sagen, aber ein entspanntes Finalwochenende.
Ich hatte ja schon fast gedacht nach dem Serbien-Spiel in der Vorrunde, dass ich wieder abreise und das ein kurzes Vergnügen wird, aber am Ende war es dann ja noch ein längeres sogar als zuletzt zuweilen. Also lass uns doch gleich mal in die erste Kategorie gehen. Das ist der
Zebra-Formcheck.
Wir lagen genau richtig. Wir hatten, oder ich zumindest hatte damals prognostiziert, dass 8 der 10 EM-Zebras in die Hauptrunde kommen würden. Das ist auch genauso gekommen. Du und ich, wir hatten beide Dänemark auch als Europameister prognostiziert. Das ist auch genauso gekommen. Matthias Gitzel ist MVP geworden. Matthias Gitzel ist Torschützenkönig geworden. Insofern Business as usual, aber das Business der Deutschen war nicht ganz as usual und
das der Dänen auch nicht. Die haben ja verloren.
Stimmt, die haben verloren. Und insgesamt war es, glaube ich, aus Zebra-Sicht unterm Strich doch eine erfreuliche EM, oder?
Ja, wenn man 5 Leute im Halbfinale hat, einen kompletten Medaillensatz, die Silbermedaille sogar 3-mal mit nach Hause bringt, Dann kann man sich aus Zebra-Sicht, glaube ich, nicht beschweren. Ich glaube, dass auch die anderen Zebras zu großen Teilen recht zufrieden waren. Nicht immer mit der Team-Performance, aber ich glaube, alle Zebras haben ganz gut performt bei der Europameisterschaft. Also ein Benze Imre hat ein hervorragendes Turnier gespielt bei schwächelnden Ungarn, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Die Schweizer haben ganz häufig ganz knapp an guten Ergebnissen geknabbert. Lukas Lauber hat ein gutes Turnier gespielt, Erik Johansson hat ein gutes Turnier gespielt und natürlich die 5, die im Finale waren. Darüber muss man, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Die haben alle ihren Beitrag geliefert.
Elias Elefsen, Aschipa Götu, knapp an der Hauptrunde vorbeigeschrammt.
Das war sehr bitter für die Fähringer, glaube ich,
muss man ganz ehrlich sagen. Das war 17 Tore Niederlage der Montenegriner gegen die Schweiz, richtig?
Genau, das hat dann die Schweizer noch in die Hauptrunde katapultiert.
Aus unserer Bilanzsicht wären es so oder so dann 8 gewesen. Weil,
genau, da wäre Lukas Lauber gefahren.
Genau. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also klar, Magnus Landin und die Dänen haben Gold geholt. Andy Wolf, Lukas Zerbe, Rune Damke, Silber mit Deutschland. Veron Nacinovic ist Dritter geworden mit Kroatien.
Fast ein bisschen überraschend. Also wenn wir über die, wir haben uns ja vor dem Turnier unterhalten und haben gesagt, die Kroaten waren vielleicht nicht so der Grabmesser, gegen die Deutschen gespielt haben. Und dann haben die sich richtig ins Turnier gebissen und haben einfach eine krasse Mentalität, glaube ich, in diesem Turnier.
Ja, aber zur Erinnerung, es gab ja sehr, sehr qualitativ unterschiedliche Turnierbaumhälften. Und auf der einen waren eben mit Dänemark und Deutschland und Frankreich und Norwegen und Spanien doch schon einige große Brocken. Und auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, so ein bisschen Island auch auf dem Zettel gehabt, aber da war natürlich die Frage, Kroatien, Schweden und am Ende, ich hatte eben jetzt schon gesagt, Kroatien ist Dritter geworden, Schweden nur Sechster geworden am Ende. Wahrscheinlich unter deren Erwartung oder auf jeden Fall unter deren Erwartung. Ungarn mit Benze Imre ist 10. geworden. Die Schweiz mit Lukas Laube ist auf Platz 12 gelandet, Elias Ellefsen, Aschipa Götu mit den Färöer auf 13 und Nico Bielik mit Österreich auf 16. Das ist so die Gesamtbilanz. Ja, gab es auch noch ein paar individuelle Ausreißer. Lustig finde ich, oder darüber habe ich mich gefreut, es wurde auch der fastest Sprint, also der schnellste Spieler ermittelt. Das ist Lukas Zerbe geworden und geblieben mit 31,5 km/h. Auch nicht so schlecht. Und Andy Wolf hat auch noch eine Individualstatistik gewonnen. Der ist nämlich mit 91 Paraden und 31,93% gehaltener Bälle auf Platz 1 der Torhüter gelandet. Auch nicht so schlecht.
Wurde dann ja auch mit dem All-Star-Team honoriert.
Ja, genau. Genau, Johannes Goller aus deutscher Sicht ist auch als Kreisläufer ins All-Star-Team gekommen und was sehr erfreulich ist, Lukas Zerbe war auch nominiert auf der Rechtsaußenposition, ist es dann aber nicht geworden.
Er hat ein Top-Turnier gespielt, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und da gibt es dann ja auch ganz häufig nachher noch politische Gründe. Ich glaube, drei deutsche Spieler im All-Star-Team wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Und da wird dann ja auch manchmal ein bisschen sondiert, wer aus welcher Nation kommt und wo man wohin packen kann.
Hilf mir kurz, wer es geworden ist.
Rechts außen ist...
Reichen wir nach. Ich komme auch gerade nicht drauf. Aber lass uns erstmal weitermachen. Was heißt das denn jetzt eigentlich für den weiteren Saisonverlauf für den THW Kiel?
Also erstmal müssen wir festhalten, dass eigentlich alle Zebras heil und zu großen Teilen gesund wieder zurückgekommen sind, was ja meistens nach so einem Turnier die ganz große Frage ist, wie geschädigt ist man nach einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft? Den einzigen, den es, glaube ich, so ein bisschen erwischt hat, war Elias Ellefsen aus Aschipa Götu, der sich eine Influenza eingefangen hatte, die aber auch auskuriert ist. Der war ja sowieso schon mit leichten Malessen ins Turnier gestartet. Aber letztlich sind, glaube ich, alle Zebras einsatzfähig, die bei der Europameisterschaft gespielt haben. Und das ist, glaube ich, erstmal ein Top.
Mario Sostaric.
Naja, siehst du, die Kroaten mussten irgendwo bedacht werden.
Ja, genau. Ja, genau. Also die SG Flensburg-Handewitt, nehmen wir die mal als Beispiel. Die hat natürlich jetzt mit Lukas Jörgensen.
Simon Pöttlik.
Ja, genau. Haben einen großen Ausfall mit Jörgensen.
Ach so.
Ja, das meinte ich, genau.
Entschuldigung.
Die haben auch reagiert und haben Adin Faljic, Bosnier, verpflichtet jetzt, nachverpflichtet als Ersatz für Jörgensen.
Magdeburg muss Elver Jonsson verkraften, den Ausfall. Das tut ihn auch weh in der Abwehr, glaube ich. Muss man ganz klar sagen. Mal gucken, die Rhein-Neckar-Löwen sind ja am Mittwoch Gastgeber des THWs. Da hatte sich auch Danny Barjens während des Turniers verletzt, ob der dann einsatzfähig ist. Also es gibt schon Mannschaften, die ärger betroffen sind als der THW.
Und eigentlich hat der THW oft auch zu leiden gehabt nach großen Turnieren. Und jetzt, Moment, ich klopf auf Holz, jetzt sind alle gesund zurückgekommen. Das ist schon mal super.
Genau, einzige kleines Fragezeichen bleibt noch Harald Reinkind, der bis letzte Woche noch nicht mit dem Team trainiert hatte, aber gute Hoffnung war, dass das...
Der ja gar nicht mit war, aber...
Genau, ja, und jetzt die Freigabe kriegen sollte, wenn dann alles optimal läuft. Aber wie gesagt, der war ja schon vor der Europameisterschaft vom norwegischen Nationalteam zurückgereist. Mhm.
Ja, glaubst du, dass das kann für Rückenwind sorgen bei einigen Spielern? Ist ja immer so dieser schmale Grat. Die einen kommen mit Rückenwind, die anderen muss man erstmal wieder aufbauen. Also Nico Bielik wird sicherlich nicht mit Rückenwind gekommen sein, Elias Ellefsen, Aschipa Götu auch nicht, sondern eher mit der Enttäuschung, die Hauptrunde knapp verpasst zu haben, obwohl sie zum ersten Mal ein Spiel gewonnen haben und so weiter.
Ich glaube, das muss man alles so ein bisschen von beiden Seiten betrachten. Also ich glaube, Nikola Bielik wird auch froh sein, dass er mal drei Spiele am Stück gespielt hat. Das kann auch Rückenwind verleihen, dass er jetzt auch einsatzfähig ist. Auch Elias Ellefsen, Aschipa Götu, hat natürlich, kam mit einer Verletzung und hat relativ viel gespielt. Ich glaube gar nicht, dass die so dermaßen enttäuscht sind, sondern wenn man die eigene Performance anbetrifft, dann sollten die Rückenwind haben. Das Problem ist natürlich, alle anderen Teams, gegen die du spielst, haben auch Medaillengewinner oder was weiß ich in ihren eigenen Reihen. Sprich, da verteilt sich das auch. Es ist ja nicht so, dass der THW jetzt einzig und allein eine Mannschaft von nur Gewinnern oder nur Losern hätte.
Ja.
Und dementsprechend, doch, ich glaube, dass es dem einen oder anderen schon extrem Rückenwind verleihen kann. Also, ich glaube tatsächlich auch Magnus Landin, der ein sehr, sehr starkes Finale gespielt hat, der immer noch um einen Vertrag beim THW kämpft, auch wenn die Zeichen sich da ja verdeutlichen, dass er keinen bekommen sollte. Aber dem hat er sicherlich Rückenwind verliehen, jetzt diesen Grand Slam oder zu den Big Five sogar aufzusteigen. Das macht sich einfach gut in der Vita und das ist sicherlich auch in jeglichen Belangen für Vertragsverhandlungen irgendwo gut.
Was ist denn da eigentlich noch offen? Ist auch schon wieder so lange her. Also Landin ist noch offen, was die Vertragsverhandlungen angeht. Petter Överby ist noch nichts entschieden oder zumindest nichts verkündet.
Rune Dahmke meinen wir oder wissen wir ja, dass er verlängert hat. Und dann ist noch die Personalie Hendrik Pekeler offen.
Ja.
Das ist sicherlich fast die spannendste Personalie, finde ich. Weil er, wie gesagt, gezeigt hat, welchen Wert er für den THW hat und dass man ihn so leicht nicht ersetzen kann.
Der aber auch schon was fürs Leben danach getan hat, denn der ist während der EM ja zum ersten Mal als Experte bei den Übertragungen aufgetreten, beim Streamingdienst Dein. Das war jetzt aber nur mit einem Augenzwinkern. Ich denke nicht, dass das schon vorausschauend ist für die Karriere nach der Karriere, aber wer weiß. Gut. Sollen wir nahtlos übergehen? Ein, zwei Stichworte hast du schon geliefert zur nächsten Rubrik.
Zebra des Monats.
Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Dann leg los.
Du hast eben schon über ihn gesprochen. Mein Zebra des Monats ist ganz klar Magnus Landin. Für mich lag er auf der Hand. Für mich ging kein Weg dran vorbei. Magnus ist Europameister geworden mit Dänemark. Hat ein gutes Turnier gespielt. Ein manchmal unauffälliges Turnier, aber da habe ich mich auch noch mal lange mit Nikolai Jakobsen drüber unterhalten, dass eben dieses Unauffällige, aber in der Sicht seines Trainers eher auch etwas Effektives ist. Also der Nikolai Jakobsen hat gesagt, dass er findet, dass Magnus Landin nicht genug Anerkennung bekommt und dass er einen sehr großen Einfluss auf dem Feld hat, dass er auch in wichtigen Spielen immer da ist, oft trifft. Wir wissen ja auch, dass er in wichtigen Spielen schon als Deckungsspieler auf der Halbposition Leute wie Dika Mem aus dem Spiel genommen hat. Nikolai Jakobsen sagt, er hat immer abgeliefert und wie könnte es auch anders sein, denn er ist jetzt einer der Grand Slam Gewinner, also Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Champions League Sieger. Und er ist einer von weltweit nur 8 Spielern, die zu den Big Five gehören, die nämlich zu dem eben genannten auch noch deutscher Meister geworden sind. Das sind nämlich neben ihm und seinem Bruder nur Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg jetzt neuerdings, Lasse Swan, Hans Lindberg und die drei Franzosen Nicolas Karabatic, Daniel Nassis und Thierry Omaier. Das ist schon eine große Nummer. Hat alle 9 Spiele absolviert bei der EM, ist seit 2018 beim THW Kiel, ist auch dänischer Meister, also eigentlich sind das schon fast die Big Six, ist auch dänischer Meister mit KIF Kolding geworden.
Er performt fast nie unter, das ist seine große Stärke, ne? Das ist, er ist nicht so, und das ist, glaube ich, sein großer Malus im Prinzip in einem Team, was so viele spektakuläre Spiele hat, ist Magnus Landin irgendwie, wie hieß es bei den Trainern, bei Mourinho und bei Klopp, eher the normal one, oder?
Ja, genau, the normal one, ja. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, er hält jetzt gerade gleichzeitig Olympiagold, WM-Titel, EM-Titel und es könnte sein, dass er beim THW Kiel keinen neuen Vertrag bekommt. Schon, sagen wir mal, zumindest eine kuriose Situation, die du so wahrscheinlich oft nicht findest.
Nee, und wir wissen ja auch, dass das im Zweifelsfall monetäre Gründe haben wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Magnus Landin nachsagen würde, dass er seine Leistung nicht gebracht hätte. Dementsprechend sollte es nicht zu einem Vertragsabschluss mit Magnus Landin kommen, wissen wir, dass das den Finanzen beim THW im Zweifelsfall geschuldet ist. Plus natürlich der Zukunftsplanung, dass du mit Magnus Landin und Rune Dahmke zwei halbwegs gleichaltrige Spieler hast und vielleicht da.
Die ist sogar noch ein Ticken jünger, ne? Er ist 30, Rune ist 32.
Aber es ist trotzdem ein Segment, ne? Und wenn man sieht, was da auf der anderen Seite passiert ist jetzt, das ist ja auch während der EM passiert, da hat man Janis Faust verpflichtet, zurückgeholt. Da sind, glaube ich, die Zeichen ganz klar gesetzt. Es gibt eine Nummer 1 auf der Position mit Lukas Zerbe und es gibt einen, der sich hinten anstellen ist vielleicht falsch, aber hinter Lukas Zerbe entwickeln kann und Lukas Zerbe entlasten soll, wenn Lukas Zerbe mal Pausen braucht.
Ja, jetzt ist nur noch die spannende Frage, wer ist dein Zebra des Monats?
Mein Zebra des Monats ist, ich hatte es ja fast schon im Dezember angekündigt, als ich Henrik Pekeler gewählt hatte, dass ich mir Platz für Andreas Wolf und Lukas Zerbe im Januar lassen möchte. Mhm. Tatsächlich wäre Magnus Landin sicherlich immer zu wählen, aber ich habe mich für Andreas Wolf entschieden, weil ich finde, er war tatsächlich der den Deutschen in gewissen Spielen den Glauben an Großes vermittelt hat. Er hat es geschafft, tatsächlich dieses Spiel gegen Norwegen, was ja so ein Spiel war, wo ja das Weiterkommen eigentlich schon auf der Kippe stand wieder, weil hätte man gegen Norwegen gepatzt, dann wäre die ganze Konstellation der Gruppe schwer gewesen. Da hat er die DAB-Auswahl getragen und er hat es auch so immer wieder geschafft, in die Köpfe der Gegner zu kommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man jetzt auch in der Retrospektive die Dänen sprechen hört, dann war Andreas Wolf der Spieler, vor dem sie am meisten Angst hatten vorm Finale. Mhm. Den sehen sie auf ihrem Niveau. Den galt es zu bezwingen. Das haben sie geschafft und er hat trotzdem Matthias Gitzel im Finale ganz schön in den Zahn gezogen.
Ja, der hatte 7 aus 14, ne? Ja. Das war schon ganz schön, ja.
Also Andreas Wolf hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und ich finde tatsächlich, auch wenn es manchmal so ist, dass er sehr mit sich hadert, aber ich glaube, er ist ein größerer Teamplayer geworden in den letzten Jahren. Das zahlt sich, glaube ich, in der DAB-Auswahl super aus, dass dieses Duo David Späth-Wolf gut funktioniert, auch wenn David Späth jetzt bei diesem Turnier gar nicht so super viel gespielt hat. Aber ich glaube, da neidet sich keiner was. Und auch das ist ein Entwicklungssprung, glaube ich, den man einfach sehen muss. Deswegen, die Zahlen hast du vorhin ja schon genannt. Wenn man der beste Torhüter nach statistischen Werten im Turnier ist, dann spricht nicht so viel gegen einen. Bei der All-Star-Wahl ist er ins Tor gewählt worden.
Absolut, ja. Also die Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn. Es gibt aber zuweilen auch Dinge, die gegen ihn sprechen. Es war im Kreise der Medienschaffenden, um es mal so auszudrücken, bei der EM schon auch ein Thema, dass es bei Andreas Wolf oft vorkommt, dass er quasi von hinten aus seinem 6-Meter-Raum eher negative Energie weitergibt an seine Vorderleute.
Also die Abpraller-Thematik.
Die Abpraller-Thematik, also bei jedem Abpraller gab's Gemecker, hochroter Kopf und Pöbeleien. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Emil Nielsen betrachtet, dann sieht man das von so einem ja auch anerkannten Weltklasse-Torwart eher selten. Also natürlich gibt es Dinge, über die man sich als Torwart aufregen darf, wenn die Abstimmung nicht stimmt oder wenn solche Abpraller eben nicht gefangen werden. Die waren jetzt aber auch nicht alle irgendwie dusselig, sondern das waren einfach auch schwere Abpraller, die irgendwie vom Pfosten sonst wohin gingen oder so oder nach der Parade. Und ja, er hat so eine Art auf dem Feld, ja, negative Energie weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob das noch besser sein könnte, sein Spiel, wenn das anders wäre.
Die Frage ist, ob er diesen Ärger braucht, um sich selbst zu putschen. Das kann ja auch sein. Also ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, ob das immer gegen die anderen gerichtet ist, sondern dass er sich einfach viel mehr ärgert, dass er einen Ball gehalten hat und der Ball trotzdem weg ist danach oder er nochmal halten muss. Und dass das dann einfach raus muss. Und klar, der ein oder andere kann damit besser um, der andere leidet darunter, wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass alle unsere Nationalspieler durchaus.
Absolut, aber schau dir mal einen Emil Nielsen oder einen Gonzalo Pérez de Vargas an, deren Torwartspiel, da siehst du sowas einfach nicht.
Nee, ist aber auch ein anderes Naturell, beide, ne?
Ja, also, genau. Ja.
Die wirst du auch nie so ekstatisch wahrscheinlich. Mhm. Ja, also sicherlich kann er da auch noch an sich arbeiten, bin ich ganz bei dir.
Gut, wir waren uns nicht einig, aber ich glaube, zwei Zebras des Monats, die auf jeden Fall diesen Titel verdient haben. Sollen wir noch ein bisschen plaudern in der nächsten Rubrik? Das wäre nämlich
Reisetagebuch.
Wir sind ja beide relativ viel rumgekommen. Man glaubt es gar nicht. Ich hatte am Ende 2.500 Kilometer auf dem Tacho.
Silkeborg, Herning,
ja, Silkeborg. Silkeborg, Herning, Herning, Silkeborg und so weiter. Ich habe einmal auch noch mit einem Kollegen die deutsche Nationaltorhüterin Katharina Filter besucht in Esbjerg. Aber trotz dieser kurzen Strecken, immer Silkeborg, Herning und so weiter, ist da einiges zusammengekommen. Und wie ich ja vorhin schon sagte, nach Serbien hatten eigentlich alle schon gedacht, wir können unsere Sachen packen. Also auch wir Journalisten. Am Ende wurde das doch noch ein kleines Märchen. Was glaubst du denn, was das jetzt ausstrahlt in Richtung Heim-WM in einem Jahr, die ja übrigens auch in Kiel ausgetragen wird?
Ja, definitiv. Die Dänen werden hier spielen. Also wir haben das beste Team der Welt hier in Kiel.
Nicht nur die Dänen, so wie ich gehört habe. Es sind ja zwei Vorrundengruppen in Kiel, ja. Und in der zweiten wird wahrscheinlich Schweden spielen. Vielleicht aber auch die Färöer, das ist noch nicht so ganz klar, aber wohl am ehesten Schweden. Ja, und zwei Gruppen mit Dänemark und Schweden als Gruppenkopf wäre für Kiel ja mega.
Ja, da muss sich Kiel ein bisschen rausputzen, ne? Wenn man sieht, was bei jetzt Europameisterschaften oder auch im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in Herning möglich ist. Da bin ich mal gespannt.
Du meinst die Fanzone, die so beliebt war?
Die Fanzone, die so beliebt war. Und wenn ich denke, dass hier womöglich gerade während der Vorrunde, wo die Spieltaktung sehr hoch ist, sehr viele Dänen und Schweden vielleicht auch etwas länger bleiben, dann muss man denen was bieten. Und dann sollte man sich Gedanken machen, wie man die ausnehmen kann.
Was bieten? Am ehesten muss wahrscheinlich ein großes Supermarktunternehmen die Waren aufstocken, weil doch normalerweise die Norweger und die Schweden zum Beispiel hier von den Fähren fallen, sich shutteln lassen zum Einkaufen und da zollfreie Waren einkaufen. Aber das nur als Spaß am Rande. Aber ich bin auch gespannt, was da passieren wird, wie sich überhaupt Deutschland als Gastgeber dann präsentieren wird.
Ja, bis jetzt galt es ja immer so, dass Deutschland perfektionistisch veranlagt ist und die deutschen Turniere auch immer die besten waren. Und das von der Organisation stimmt ja auch vieles da, wenn man mal.
Und eine Auslastung auch, ne?
Genau, wenn wir mal von dem Bahnchaos da vor zwei Jahren ein bisschen absehen. Aber letztlich, du fragtest mich ja auch nach den Deutschen. Also, diese Mannschaft hat sicherlich Potenzial, das haben wir alle festgestellt. Nächstes Jahr werden die Dänen trotzdem nicht schlechter sein. Wüsste jetzt nicht, was nächstes Jahr die Dänen schon vom Thron stoßen sollte. Sehe auch nicht, dass die Dänen bei einem deutschen Heimvorteil einknicken. Da müsste schon vieles zusammenkommen, glaube ich. Aber ich erhoffe mir doch, dass die Deutschen etwas mehr Konstanz an den Tag legen und vor allen Dingen auch etwas variantenreicher spielen, weil das finde ich, also mich hat die Kritik an Alfred Gislason auch gestört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat 6 Rückraumspieler gehabt und ich habe fast nicht verstanden, wie er wen eingesetzt hat.
Mhm.
Also wieso hat Miro Schlurov am Ende nicht mehr gespielt? Warum hat Marco Grigic da nicht gespielt? Warum immer wieder Juri Knorr, der...
Ja, aber auch zwischendurch lange nicht gespielt hat.
Genau. Ich ertappe mich immer bei Juri Knorr, das ist bei mir zwischen Bewunderung und Jubel und tatsächlich Hände über den Kopf zusammenschlagen, das ist immer sehr nah bei Samso. Ich denke so manchmal.
Ich finde, ohne Juri Knorr ist die Mannschaft jetzt vielleicht nicht nur die Hälfte wert, aber die Mannschaft ist mit Juri Knorr auf einem anderen Level.
Ja, wenn er denn performt, das ist eben halt so. Ja. Ich habe mich neulich damit ertappt, dass ich zu meiner Frau sagte, Juri Knorr ist so ein bisschen, weil das ja gerade die Debatte war, der Teilzeitgitzel.
Mhm.
So, in richtigen Spielen kann er alles an sich ziehen, alles entscheiden und dann kommen wieder Spiele, wo er nicht mal einen Ball fängt, wo er irgendwie so ein bisschen schläfrig agiert und das ist, wenn er dieses Level vielleicht noch ein bisschen höher setzt, dass er wirklich mal so ein ganzes Turnier auf höchstem Niveau spielen kann und damit meine ich jetzt das Niveau, was Andreas Wolf und Johannes Gollard zum Beispiel bei den Deutschen mit einer relativ hohen Konstanz runterspielen. Und wenn die Deutschen da 3-4 Leute haben, die das ganze Turnier schon, Lukas Tabbe war ja auch einer der, dann ist auf jeden Fall Platz 2 hinter denen wieder dran.
Ja, Okay, du meinst weiter nach vorne geht's nicht. Kein zweites Wintermärchen nach 2007?
Also ich sehe Platz 2, finde ich absolut toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es den Deutschen auch diesmal nicht so richtig zugetraut. Also ich finde, die Mannschaft ist gut, auch in der Breite, aber was ich jemand gerade eben schon sagte, mir fehlen so ein bisschen die High-Performer dann, die über mehrere Spiele gut spielen. Und das bei den Deutschen war es. Natürlich kann man immer sagen, dass die Breite des Kaders ist super, aber wenn man immer erst mal gucken muss, welcher denn an dem Tag funktioniert, dann stimmt auch irgendwas nicht. Und ich habe mich
Ja,
da
aber
drin.
so war es ja. Du hast ja eben auch gesagt, du hast nicht verstanden, warum Grgic oft nicht gespielt hat, aber der hat ja am Anfang überhaupt nicht ins Turnier gefunden.
Genau.
Es wurde ja schon sogar proaktiv vom DHB thematisiert, dass man ihm ja helfen wolle und dass alle für ihn da seien und dass der Knoten platzen müsse und so weiter. Das hast du ja auch gemerkt. Und irgendwann ist der Knoten dann geplatzt mit seinen 7 Toren. War das gegen Norwegen sogar?
Ja, irgendwann war es, wo er in 11 Minuten 7 Tore
Ja,
warf. Ich,
genau.
die Vielzahl an Spielen macht mich auch im
Die
Moment
macht mich
etwas.
auch ganz kirre irgendwie. Bei mir verschwimmt das alles. Aber auf jeden Fall, ich fand, jetzt Lichtlein war zum Teil klug eingesetzt. Der bringt dem Spiel eine andere Farbe und eine andere Dynamik irgendwie. Das hat gut funktioniert. Ich habe mich aber auch sehr geärgert über diese generalisierte Alfred Gislason-Kritik. Also natürlich war das eine dusselige Aktion mit dem Buzzer.
Ja, aber die ist geschenkt, ne? Das haben
Aber
wir ja, hat er ja ausreichend erklärt, wie es zustande kam.
genau.
Und
Und jeder, der da mal Trainer war, weiß auch, wie sowas funktioniert. Und dass ein Buzzer in ein Tor reindröhnt, haben wir auch schon in der Bundesliga oder woanders mal erlebt. Das kann passieren, das ist immer unglücklich, aber.
er hat ja das Gegenteil 3 Spiele später bewiesen, dass er den Buzzer genau zum richtigen
Ja,
Zeitpunkt
genau.
gedrückt hat. Wäre der Ball da gefangen worden, hätten wieder alle gesagt, ja, alles klar. Der
Genau.
Ball ging oben drüber weg und er durfte sich feiern. Und das hat eigentlich ja aufgezeigt, was alles möglich ist beim Handball und dass es eben halt nicht so berechenbar ist.
Aber diese generalisierte Kritik, ja, der müsse nun in Rente gehen und er würde die Mannschaft nicht mehr erreichen und so weiter, bla bla, fand ich zum Teil wirklich ärgerlich. Man soll sich ja nicht zu sehr über Kollegen auslassen, aber ich fand, da sind einige Kollegen wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Die konnten gar nicht so schnell gucken, wie sie umsteuern mussten, weil natürlich irgendwie Alfred Gislason am Ende auch Teil der Silbermedaille war. Und ja, so ist wahrscheinlich heute unsere Klammer auf Social, Klammer zu Media-Landschaft. Aber ja, ich fand es ärgerlich.
Ich finde das generell ein Problem, wenn du einem Nationaltrainer sagst, er soll irgendwas entwickeln. Wie soll der denn irgendwas entwickeln? Der hat ungefähr 5 Wochen im Jahr Zeit, um irgendwie mit einer Mannschaft was
Da
einzustudieren.
hast du recht, aber gemessen daran hat er ja sogar was entwickelt.
Genau,
Er
aber
hat ja
das.
die, das waren jetzt 6 U21-Weltmeister von
Genau, er hat
2023 dabei.
refreshed den Kader, gar keine Frage.
Absolut.
Aber irgendwie am Spielsystem oder was weiß ich, oder erreicht die Mannschaft, ist ja hanebüchen.
Ja.
Weil erstmal per se, jeden, den er nominiert hat, dem wird er wohl vertrauen. Er wird ja keinen nominiert haben,
Ja.
um ihn nicht zu haben. So, dementsprechend finde ich das auch immer ganz komisch, was da alles so zutage befördert wird. Das kann man eben halt auch nicht mit Vereinstrainern vergleichen. Und Magnus Wieslander hat dazu ganz interessant gesagt, weil ich ihn Ähnliches zu den Schweden befragt habe. Und er hat gesagt, es kann allerdings immer mal zu Problemen kommen, wenn man eine zu ausgeglichene Mannschaft hat. Dann weiß man nicht, welchen Spieler man wann einsetzen muss. Manchmal ist es besser, dass man diesen 50-Minuten-Spieler hat und den 10-Minuten-Spieler. Das kann manchmal dazu führen, dass jeder seine Rolle besser kennt. Und das ist das, was ich so ein bisschen bei den Deutschen vermisst habe, dass nicht so klar war, wer der 50-Minuten-Spieler war. Und bei den Schweden war es außer Felix Klar auch so. Die haben sehr viel rumgewechselt und sehr viel Angriff-Abwehr gewechselt und
Und hatten die Deutschen auch am Ende Pech, ne? Die hatten mit meiner Meinung nach dem Überraschungsspieler des Turniers, Tom Kiesler, hatten die eine ganz klare Nummer 1 eigentlich in der Abwehr. Der hat sich da sehr schnell reingefunden und der wurde dann krank, hat einen Magen-Darm-Infekt bekommen, war sogar fürs All-Star-Team nominiert. Ich bin mir sehr sicher, dass er das womöglich auch geschafft hätte, wenn er durchgespielt hätte und nicht
wenn er nicht
diese.
Deutscher gewesen wäre.
Ja, weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht auch die Frage, ob so ein herausragender Kiesler vielleicht dann am Ende drin gewesen wäre und Goller nicht. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ist dieser Magen-Darm-Infekt, der dann da offensichtlich ja reingehauen hat, am Ende ja auch Justus Fischer noch getroffen hat. Das war eben auch unglücklich.
Absolut, hat sich dann im Finale ja auch tatsächlich bemerkbar gemacht, nachdem dann Kiesler zwar dabei war, aber nach 12 Minuten eben halt auch in der Zuschauerrolle zu finden war.
Hast du sonst noch irgendwelche Reiseanekdoten? Hast relativ viele alte Zebras getroffen, habe ich gesehen.
Verdammt viele. Ich habe tatsächlich Stefan Löfgren, der ja im Organisationskomitee für die beiden schwedischen Standorte war, getroffen. Das war sehr interessant, weil es auch wieder einen Blick auf gewisse Themen geworfen hat, die in Herning vielleicht augenscheinlich geworden sind, dass die Tage, wo Dänemark spielt, eben halt sehr schnell ausverkauft sind und dementsprechend natürlich auch die Tage, wenn es in die Hauptrunde geht, aber die Tage, wo die Dänen nicht spielen an einem Ort, deutlich schlechter frequentiert waren. Die Schweden haben das anders gehandhabt. Die haben eine Gruppe in Malmö spielen lassen mit den Schweden und haben die andere Gruppe in Kristianstad, was nicht wirklich weit entfernt ist, spielen lassen und haben da dann für die Leute natürlich ein anderes Interesse geweckt, weil die auch einfach an der EM partizipieren wollten, aber vielleicht dann nicht den Drang hatten, irgendwie das schwedische Spiel unbedingt sehen zu wollen. Mhm. Dadurch waren die Zuschauerzahlen gerade in der Vorrunde sehr gut. In der Hauptrunde haben sie natürlich dann auch ein bisschen Probleme gehabt.
Aber wodurch kam das denn? Also warum funktioniert das?
Wieso das funktioniert?
Also an den anderen Standorten hängt es ja immer am Gastgeber oder oft. Wie hat das funktioniert in Kristianstad ohne den Gastgeber?
Ja, da die Isländer haben natürlich die ganze Stadt eingenommen und haben sich da wohlgefühlt. Für die ist ja auch tatsächlich in Schweden der Alkohol noch relativ billig. Die haben sich da, glaube ich, nette Tage gemacht. Und das war nachher tatsächlich dann aber das Problem für die Hauptrunde, dass die auch alle für die Vorrunde geplant hatten und nachher nicht mehr in der Menge, in der sie in Kristianstad waren, nach Malmö weitergezogen sind. Und das war dann auch, das hat Stefan Löfgren nachher auch gesagt, ein Problem für Malmö zum Beispiel in der Hauptrunde, dass sie so viel Zugereiste bekamen. In Dänemark war es dann ja klar, die Dänen spielten eh an dem Tag, aber sie hatten eben halt die Mannschaften aus Oslo, die haben eben halt nicht mehr viel mitgebracht und die Mannschaften aus Kristianstad, für die war es auch nicht mehr ganz so einfach, dann auch noch Malmö mitzunehmen, weil es dann eben halt auch einfach ein Kostenfaktor ist. Und da hat man tatsächlich in den Spielen in Malmö dann gesehen, was auch eben halt in Herning häufig der Fall war, dass die Schwedenspiele sehr gut besucht waren. Aber die Schweden auch häufig, gerade wenn das erste Spiel 15.30 Uhr war, womöglich noch gearbeitet haben.
Ja, das war in Dänemark ähnlich.
Genau, und dann hat man natürlich womöglich, wenn die gerade die Karten auf der Hauptgeraden gekauft haben, dann sitzt da halt keiner im ersten Spiel. Ne? Und dann sieht das trostlos aus. Und das ist was, wo ich glaube, wo die EAF und wahrscheinlich auch die IAF dran arbeiten muss, wie sie diesen Konflikt lösen können, dass die Halle von Anfang bis Ende gut gefüllt bleibt.
Ja, es wird ja schon darüber geredet, ob eventuell diese Session-Tickets nicht Session-Tickets, sondern Match-Tickets anstatt Tagestickets, dass die vielleicht kommen, aber wenn dann keine Zuschauer mitgebracht werden, ändert das ja am 15:30-Spiel vielleicht am Ende auch nichts, ne?
Nee. Das denke ich auch.
Dann hast du nicht die Schweden, die die Karten gekauft haben, aber nicht kommen, sondern dann hast du einfach gar keinen, der kommt.
Ist ja auch wahrscheinlich dann ein logistisches Problem. Wie will man eine Halle räumen zwischendrin?
Hat es auch schon gegeben. Ist wirklich ein logistisches Problem, aber funktioniert.
Aber nimmt natürlich so ein bisschen das Flair weg, was man jetzt so hat. Ne? Also man muss ja sagen, das in Herning ist schon geil. Ne? Mhm. Also, dass du da dann eben halt auch nochmal in diese Fanzone gehen kannst.
Ja, die Fanzone war ja mega. Bei der Abschlusspressekonferenz wurde auch von der ERF nochmal darauf hingewiesen, dass man sich erhoffen würde, dass künftige Teilnehmer, in dem Fall ja dann von Europameisterschaften, weil es die EHF war, ja, sich daran ein Vorbild nehmen, Beispiel nehmen. Aber ich habe darüber zum Beispiel mit dem DHB-Vorstandsvorsitzenden Marc Schober gesprochen. Es gibt auch eine Sichtweise, die sagt, wir wollen die Leute in die Halle haben, wie du gerade sagtest, und nicht in die Fanzone. Und wir wollen nicht dann, dass so wie jetzt, dass die Dänen beim 15:30-Spiel in der Fanzone irgendwie Spiele spielen, um Preise zu gewinnen und sich ein gratis Eis abholen, sondern dass die eben um 15:30 auch auf ihren Sitzen sitzen und die Mannschaften anfeuern. Und das ist ein schmaler Grat.
Absolut. Sieht man ja auch. Deine Kinder waren ja auch mal da. Ich war ja auch mit meinen Kindern das eine Wochenende da oben. So, für die Kinder ist das schon, gerade wenn 2 oder 3 Spiele sind.
Ja, aber meine Kinder haben alle 3 Spiele auf der Tribüne gesessen und waren zwischen den Spielen in der Fanzone.
Genau, aber es ist natürlich schon nett zwischendrin einfach.
Ja,
mal.
Absolut, genau. Aber die Dänen haben teilweise eben wirklich Spiele regelrecht abgeschenkt. Ja, also es wird bei der WM nächstes Jahr wieder Tagestickets geben. Also es steht ja schon fest. Man kann sich jetzt beispielsweise für einige Tage noch in Kiel Karten kaufen.
Dänischen Tage sind schon ganz schön vergriffen.
Die dänischen Tage sind fast ausverkauft. Mit Dänemark und Schweden, gerade durch die Nähe zu Dänemark und die Fährverbindung nach Schweden, muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die schlecht besucht sein werden. Und dann ist eben die Frage, wie funktioniert der Schritt in die Hauptrunde, die dann ja in Köln und Hannover stattfinden wird. In Köln, wird ja die deutsche Mannschaft spielen, voraussichtlich. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder kein Problem. Und in Hannover muss man dann eben schauen, wer welche Fankontingente irgendwie mitbringt und dann auch eben in die Hauptrunde. Die Vorrunde ist natürlich besser planbar.
Absolut, definitiv. Wenn die Dänen nach Hannover müssen, das wird auch noch gehen.
Ja, du hast Stefan Löfgren getroffen, Magnus Wieslander,
genau.
Stefan Olsson.
Stefan Olsson habe ich gerade noch so getroffen. Der hat sich quasi dünner gemacht, als ich ankam. Ja, ja. Da sind die Holländer ausgeschieden. Genau, den habe ich auf dem letzten Drücker noch gesehen. Und dann natürlich Tobias Karlsson, Palicka, die tatsächlich aktiv am Geschehen teilgenommen haben. Tobias Karlsson als Teammanager der Schweden, Palicka natürlich noch im Tor. Niklas Ekberg habe ich natürlich.
Ah ja, erfolgreichster THW-Torschütze aller Zeiten.
Und noch immer gut unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen.
Spielt noch in Östert.
Und hat keinen Bock aufzuhören.
In Östert, wo jetzt mit Kim Andersson ein weiteres Ex-Zebra-Trainer wird.
Was er sehr begrüßt, weil er glaubt, dass Kim Andersson den Handball absolut verstanden hat.
Mhm.
Und er freut sich sehr, dass Kim das übernimmt. Kim war schon ein bisschen Co-Trainer das letzte Jahr. Und wenn man bedenkt, dass der Mann irgendwie gefühlt auch schon vor 10, 15 Jahren seine Karriere beenden wollte, hat er noch ganz schön lang durchgehalten. Ja. Und das Gleiche ist wahrscheinlich bei Niklas Ekberg so. Der hat auch gesagt, solange es mir gut geht, werde ich weiterspielen hier. Die Reisen sind kurz, die Belastung ist gering und Handball ist mein Leben, also warum nicht? Und der wird sukzessive andere Aufgaben übernehmen und sieht sich da in der Mentorenrolle und fühlt sich pudelwohl.
So viele Zebras habe ich gar nicht zu bieten. Ich habe dafür andere berühmte Handballer getroffen in Herning, nämlich das Schauspielerbrüderpaar Mats und Lars Mikkelsen. Ich glaube, während der kompletten 3 Wochen EM war das der Punkt, wo ich mit Abstand die meisten Nachrichten aus der Heimat bekommen habe. Mats Mikkelsen erfreut sich offensichtlich auch größter Beliebtheit bei weiblichen deutschen Fans, denn ich habe gemerkt, dass ich da viele Kreischalarm-Nachrichten von weiblichen Bekannten bekommen habe. Lars Mikkelsen, auch ein dänischer Schauspieler, auch hochdekoriert. Zum Beispiel hat er mitgespielt in House of Cards, da hat er den russischen Präsidenten Petrov gespielt. Ist ein großer Handballfan und hat auch schon angekündigt, dass er nach Kiel kommen wird zur Vorrunde der WM nächstes Jahr. Er hat gesagt, er kommt nach Kiel und Köln, wo dann ja offensichtlich seiner Meinung nach oder wo dann die Dänen spielen werden.
Das wäre auch nicht von der Hand zu weisen.
Ja, genau. Und insofern bin ich gespannt, wie...
Die beiden haben so ein bisschen den Snoop Dogg gemacht.
Ja, das war so ein bisschen der Herning-Snoop Dogg, genau. Obwohl ich jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen habe, Snoop Dogg tritt da ja jetzt mit so einem weißen Olympia-Pelzmantel auf. Also so ganz
so auffällig waren sie
so
nicht.
So auffällig waren sie nicht. Lars Mikkelsen hatte einmal eine gehäkelte Dänenmütze auf. Insofern.
Also ein bisschen mehr dänisches Understatement.
Ja, genau. Gut, gleiten wir so langsam rüber in den Ausblick. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Diese Woche am Mittwoch geht's wieder los. Der THW spielt abends bei den Rhein-Neckar-Löwen. Gleich eine knackige Standortbestimmung, würde ich sagen.
Ja, gerade wenn man aufs Hinspiel zurückguckt. Da hat der THW nachher mit Ach und Krachen unentschieden geholt.
Mhm.
Das ist kein Selbstgänger. Und die ersten beiden Spiele, denn am Sonntag folgte noch das Heimspiel gegen Magdeburg, werden sicherlich die Richtung vorgeben, wie nah der THW oder wie lange der THW von der Champions League träumen darf.
Und in der kommenden Woche geht es dann mit der Hauptrunde in der European League weiter und da ist auch nichts Geringeres als ein Nordderby in Flensburg auswärts gleich der erste Gradmesser. Also
48 Stunden nach dem Magdeburg-Spiel, Das ist schon knackig.
Also es geht nicht entspannt los. Ich habe mal zusammengefasst, es sind 9 Spiele bis zu unserer nächsten Aufnahme am 10. März. Davon 5-mal Bundesliga, 4-mal European League.
Aber wir werden wahrscheinlich am 11. März aufnehmen, denn am 10. März spielt der THW das Rückspiel in der European League.
Gegen Flensburg.
Gegen Flensburg und dann werden wir wahrscheinlich an dem Mittwoch danach unseren Podcast aufnehmen, denn es ist quasi die Pause zwischen zwei Derbys, denn am 14. spielt der THW dann das Bundesliga-Derby gegen die SG Flensburg.
Du meinst, das wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt schon mal ankündigen, dass wir am 11. März auf jeden Fall aufnehmen und wollen wir das so machen?
Ja.
Ja, okay, dann machen wir das so. 5-mal auswärts, 4-mal ein Heimspiel. Die Auswärtsspiele haben es auch in sich, zum Beispiel in Flensburg, dann bei Bidasoa Irun in der European League. Heimspiele, wie du schon sagtest, eben gerade gegen Magdeburg, gegen Gummersbach.
Auch kein Selbstgänger.
Auch keine Selbstgänger.
Da verändert sich gerade ganz, ganz viel, passiert ordentlich was.
Ja, also im kommenden Monat mit 9 Spielen jede Menge THW-Action. Und wer bis dahin nicht genug kriegen kann, dem empfehlen wir jeden Donnerstag unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Und da haben wir noch eine ganz besondere Sache zu vermelden.
Genau. Alle, die sich bis zum 24. Februar für den Newsletter anmelden, werden ab dem 25. Februar die Chance haben, Fragen einzureichen. Und zwar an Lukas Zerbe und Gonzalo Perez de Vargas, die nämlich zu einem Meet and Greet für die Leser des Newsletters in der THW-Kabine bereitstehen würden am 9. März. Das werden wahrscheinlich so 6 bis 8 Leser sein können, die dieses Meet and Greet gewinnen können und wir hoffen, dass sich möglichst viele bewerben darauf.
Also der Newsletter ist sowieso schon gut, aber wird natürlich dadurch noch viel besser. Lohnt sich anzumelden und das kann man sagen, das ist ja wirklich eine sehr seltene Gelegenheit, dass man in den heiligen 4 Wänden der THW-Kabine in der Wunderino Arena dann auch noch 2 Stars des THW Kiel treffen und dann auch noch befragen darf. Das klingt, finde ich, nach einem runden, coolen Paket.
Mitmachen auf jeden Fall.
Und ja.
Lukas Zerbe und Gonzalo Perez de Vargas
bis zum 24.
Reden auch gut und gerne.
Das stimmt. Ansonsten gibt es auch noch zu empfehlen unseren WhatsApp-Kanal, THW Kiel News. Und wer für uns etwas dalassen möchte, also Kritik, Lob, Hinweise, Fragen, der kann sich gerne schriftlich melden per E-Mail an sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Ja, wie gesagt, nächste Folge eigentlich am 10. März, aber voraussichtlich am 11. März, dann erst einen Tag später als gewohnt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Wiedereinstieg, bei der handballerischen Resozialisierung sozusagen. Und wir hören uns in einem Monat.
Auch von mir. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.